Kapitel 19. Luisa Knoche. Das bei weitem Schlimmste war die Langeweile, zumindest in den ersten Monaten. Luisa Knoche hatte sich eine Routine angewöhnt, um die Tage an Bord der Tyreliora halbwegs zu strukturieren und sich eine Form der Disziplin aufzuerlegen. Nach dem Aufstehen trainierte sie, manchmal mehrere Stunden lang und bis sie völlig erschöpft war. Das lenkte ihre Gedanken von der Situation ab, denn die war ziemlich trostlos. Danach aß sie etwas, unternahm hin und wieder einen Spaziergang durchs Schiff und widmete sich schließlich ihren Aufzeichnungen. Omnark hatte ihnen einen Holoprojektor zur Verfügung gestellt und mit ihren Einsatzanzügen gekoppelt, sodass Rockfanta, Gasparnet und Luisa Knoche die Montursysteme wie mobile Positroniken nutzen konnten. Weil die darin hinterlegten Speicherinhalte eher kärglich waren und zudem nur aus missionsrelevanten Informationen bestanden, gab es dort schon bald nichts mehr zu holen. Nach einiger Zeit wusste Knoche praktisch alles über Erste Hilfe, Notfallmedikation, Energiemanagement, die Behebung von technischen Defekten, Verschlüsselungscodes, taktische Kommunikation, Bedrohungsmuster, Sensorfunktionen, Terrainanalyse und biometrische Authentifizierung. Mit Fanta und Barnett ließ sich ebenfalls nicht viel anfangen. Die beiden wurden mit der Zeit wunderlich, entwickelten wilde Verschwörungstheorien und zunehmend groteskere Pläne, die stets darin gipfelten, das Blütenschiff zu kapern und damit den unterbrochenen Dilatationsflug zur Erde fortzusetzen. Knoche konnte kaum noch vernünftig mit ihnen reden, aber sie machte ihnen keine Vorwürfe. Vielleicht dauerte es bei ihr nur ein bisschen länger, bis sich die Monotonie auf ihre Psyche auswirkte. Sie hatte versucht, Omnark auf dieses Problem hinzuweisen und ihn zumindest um irgendeine Form der Ablenkung zu bitten. Der Fremde schien jedoch nicht begreifen zu wollen oder zu können, dass Einförmigkeit und ein ewig gleicher Trott bei Menschen zu depressiven Zuständen, Trägheit und Frustration führte, auf Dauer sogar zu irreparablen psychischen Schäden. Außerdem hatte er erwidert, könnten terranische Positroniken mit den Inhalten der Datenbanken der Tyreliora ohnehin nichts anfangen. Als sich Knoche daraufhin nach dem Verbleib der Timebreaker erkundigte, da diese über weitaus umfangreichere Speicherbänke mit zahlreichen Text- und Trivet-Sammlungen verfügte, behauptete Omnark, dass man die Korvette einfach zurückgelassen hätte. Für seine Spezies, die Omnark als Keloska bezeichnete, sei das terranische Raumboot mit seiner antiquierten Technik wertlos und somit lediglich Ballast gewesen. Knoche glaubte ihm nicht. Die Keloska hätten doch zumindest die Datenspeicher der Korvette kopiert, oder? Sie hatte zudem zu spät daran gedacht, dass man den toten Kameradinnen und Kameraden eine würdevolle Bestattung geschuldet hätte. Aber damals war alles viel zu schnell gegangen und es hatte Wochen gedauert, bis sich die drei Überlebenden zumindest einigermaßen mit Omnark hatten verständigen können. Da war die Tyreliora längst wieder unterwegs gewesen. Als sie Rockfanta und Gasparnet vorschlug, eine kleine Trauerfeier in ihrer Unterkunft abzuhalten, hatten die sie nur verständnislos angeglotzt. Was ihn selbst, die Keloska und ihre Zivilisation, das Blütenschiff und dessen Ziel anging, hüllte sich Omnark hartnäckig in Schweigen. Er fragte viel, gab aber kaum Antworten auf Gegenfragen. Das machte Knoche natürlich misstrauisch. Doch was konnte sie tun? Die Gespräche verweigern und damit noch mehr Langeweile riskieren? Es sah so aus, als seien die Keloska nicht willens oder in der Lage, die drei Menschen, wie von Fanta und Barnard regelmäßig gefordert, ins Sol-System zu bringen. Knoche verzichtete darauf, den Männern zu erklären, dass man dort vermutlich ohnehin nur eine Menschheit vorfinden würde, die gerade erst dabei war, die Pyramiden zu bauen und in vielen Regionen der Welt Ackerbau und Viehzucht zu entwickeln. Allerdings empfand auch sie die Vorstellung, den Rest ihres Lebens in der Obhut der Keloska zu verbringen, wenig erbaulich. Eins kristallisierte sich nach und nach immer deutlicher heraus. Die Keloska studierten ihre Gäste. Und schließlich geschah das, was Knoche schon längere Zeit befürchtet hatte, den Gesprächen und Diskussionen folgten erste körperliche Belastungstests. Zunächst waren sie gar nicht als solche zu erkennen. Doch dann fand sich die Pilotin auf einem ihrer Erkundungsgänge durch die Tyreliora plötzlich auf einer scheinbar endlosen Ebene wieder. Die Wände und Decke der Halle, die sie gerade betreten hatte, waren verschwunden, und sie glaubte zuerst, dass sie es bloß mit einer der Wahrnehmungsverzerrungen zu tun hatte, die im Blütenschiff an der Tagesordnung waren, zumindest außerhalb ihres Quartiers. Sie ging also einfach weiter und wartete darauf, dass sich die Umgebung erneut veränderte und sie wieder in vertrautere Gefilde zurückkehrte. Das geschah nicht. Die Ebene erstreckte sich in alle Richtungen bis zu einem verschwommenen Horizont. Dort gingen die Weißtöne des Bodens in jene des Himmels über, so dass man unmöglich eine Entfernung abschätzen konnte. Es dauerte etwa eine Stunde, bis Knoche sich ernsthafte Sorgen machte. Sie hatte wie immer weder Wasser noch Nahrung dabei. Zwar war es in der Vergangenheit bereits mehrmals vorgekommen, dass sie sich auf ihren Streifzügen verirrt hatte, doch die Desorientierung hatte selten länger als ein paar Minuten gedauert. Gewiss, die Tyreliora veränderte ihr Innenleben. Trotzdem behielt sie stets eine gewisse Grundstruktur bei, ähnlich einem riesigen Regal, das sich in unregelmäßigen Abständen mit neuen Büchern füllte. Diesmal indes war alles anders.